Deutschlandfunk, Andruck.
Belarus bzw. Weißrussland befindet sich seit mittlerweile einem halben Jahr in einer schweren Krise. Auslöser war das höchstwahrscheinlich gefälschte Ergebnis der Präsidentschaftswahl im August. Der seit 26 Jahren regierende Präsident Lukaschenko will nicht weichen. Die Demokratiebewegung des Landes lässt ebenfalls nicht locker und protestiert weiter gegen den angeblichen Wahlausgang und für Reformen im Land und erntet dafür immer wieder Repression und Gewalt. In dieser Woche beginnt in Minsk die Sitzung der gesamtbelarussischen Volksversammlung. Sie besteht aus 2700 Delegierten und die werden über die Entwicklung des Landes in den kommenden Jahren beraten. Unter anderem soll es um mehr Bürgerbeteiligung gehen. Die Regierung Lukaschenko nennt das Treffen schon im Vorhinein historisch. Für die Opposition ist es eher ein Feigenblatt. Wer die Situation im Land besser verstehen möchte, dem empfiehlt unsere Osteuropa-Expertin Sabine Adler das Doppelheft der Zeitschrift Osteuropa über Belarus. Macht statt Gewalt, Schritte zur Freiheit bzw. Gewalt statt Macht, Repression, Schikane, Terror.
Wer die Doppelausgabe Oktober-November 2020 des Osteuropa-Magazins gründlich liest, wird schon bald ein zerflettertes Exemplar in der Hand halten. Denn das fast 440 Seiten starke Heft geht ruckzuck aus dem Leim. Und damit wäre der schwerwiegendste Nachteil dieses Kompendiums erwähnt. Dass man sich mit der Aufsatzsammlung so lange beschäftigen möchte, liegt an den gründlichen Analysen der 30 Autoren, von denen die Hälfte belarussische Wurzeln hat. Sie beantworten zur rechten Zeit viele Fragen, die sich an den monatelangen Protesten Interessierte vielleicht gestellt haben, die sie aber im Tagesjournalismus nur punktuell beantwortet bekommen. Warum gibt es in Belarus keine Oligarchen? Warum sind 3/4 aller Betriebe in staatlicher Hand? Warum wollten die Belarussen als Einzige beim Zerfall der Sowjetunion zunächst keinen eigenen Nationalstaat? Warum heißt der Geheimdienst immer noch KGB und warum kehrte das Land nach kurzer Unterbrechung wieder zu den sowjetischen Staatssymbolen zurück? Warum wehrte sich die Nation so lange nicht gegen den Autokraten Alexander Lukaschenka? Den Auftakt macht, entsprechend des Hefttitels Gewalt statt Macht, ein Essay des Politikwissenschaftlers Helmut König. Er erörtert das Verhältnis von Macht und Gewalt im Allgemeinen und in den Revolutionen in Ostmittel- und Osteuropa im Besonderen und kommt zu dem Schluss, dass sich letztlich alles um Befehl und Gehorsam in den Sicherheitskräften dreht.
Ohne Gehorsam, die Befehle zu befolgen, kommt es nicht zum Einsatz von Gewalt, ist es um die Macht der Befehlenden geschehen. Der Gehorsam ist eine Kategorie aus der Kinderstube und nur da mag er seine Berechtigung haben. Im Erwachsenenleben ist Gehorsam nur ein anderer Ausdruck für Unterstützung und Zustimmung.
Die Macht sei längst auf Seiten der Demonstranten. Das Regime habe verloren, sonst müsse es nicht zur Gewalt greifen. Brutal könne der Diktator nur werden, weil er die Befehlsmacht, das heißt die Unterstützung relevanter Teile der Gewaltapparate, immer noch auf seiner Seite habe. Die Bochumer Politikwissenschaftlerin Astrid Sam erinnert daran, dass die Staatsführung in Minsk ihrer Bevölkerung offen mit einem Bürgerkrieg drohte, sollten die Menschen ihre Proteste fortsetzen. Das habe die Belarusinnen und Belarussen in ihrem Selbstverständnis tief erschüttert. Hätten die doch ein Bild von sich, das sie als besonders friedliebend, ausgeglichen, gemäßigt und tolerant zeige.
Mit diesem Bild ist weder die massive Gewaltanwendung des Staates gegen das eigene Volk noch der aktive Widerstand der Bürgerinnen und Bürger gegen den eigenen Staat vereinbar.
Sihai Bochtan, ein 39-jähriger, in der Nähe der Hauptstadt Minsk geborener Politikwissenschaftler, erklärt, warum Belarus im Unterschied zu Russland und der Ukraine etwa keine Oligarchen hat.
Zu Beginn seiner Machtergreifung enteignete Lukaschenka rund 3/4 der wichtigsten Unternehmer. Die Liegenschaftsverwaltung der Präsidialadministration wurde zum wichtigsten Eigentümer und Machtbroker.
Bochtan analysiert das ganz auf den langjährigen Präsidenten ausgerichtete Regime, das seit 2019 den Einsatz der Armee im Inneren erlaubt. Verlässliche Zahlen über die Stärke der Sicherheitskräfte kann der Autor nicht liefern, weil die Behörden sie unter Verschluss halten. Schätzungen über die Anzahl der Polizisten reichen von knapp 70 bis fast 90.000. Doch sage die Quantität wenig über die Qualität der Sicherheitskräfte aus, erklärt der Minsker Politologe im Interview in Berlin.
Viele Leute, die gezählt wurden als Polizisten, sind eigentlich keine Polizisten. Das zum Beispiel in Weißrussland Anmeldewesen ist in Händen von Polizei. Das bedeutet aber nicht, dass es irgendwie securitisiert ist, sondern dass eigentlich man hat das so gelassen, wie es war in der Sowjetzeit. Und wir haben Tausende und Tausende von Leuten, deren Ausbildung ist sowas wie 2 Wochen.
1400 Kräfte sollen der Spezialeinheit OMON angehören, die sich während der Proteste durch besondere Brutalität hervortat.
Ein ziemlich primitives Regime hat ziemlich primitive Sicherheitsstrukturen, die verwenden ganz brutale und primitive Methoden. Manchmal außerhalb jeglichen Recht. Im weißrussischen Regime, das ist ein Paradox, das Regime steht, obschon da keine normale Sicherheitsstrukturen gibt.
Unübersehbar ist die Militarisierung der Staatsführung. So rückte 2019 der stellvertretende KGB-Chef an die Spitze der Präsidialverwaltung. Dieser Entwicklung ist der erhellende Beitrag von Maria Rochava und Fabian Burkhardt mit der Überschrift »Diktatur ist unser Markenzeichen« gewidmet. Zudem enthält die Sammlung einen sehr informativen Aufsatz zur kreativen Protestkultur, die keineswegs auf Künstler und junge Leute beschränkt, sondern bis in den letzten Hinterhof vorgedrungen ist und alle Generationen einschließt. Die Nachbarn haben einander entdeckt und helfen sich jetzt, obwohl sie jahrzehntelang anonym nebeneinander herlebten, schreibt der Berliner Journalist und Belarus-Kenner Ingo Petz. Weil die weiß-rot-weiße Flagge der Opposition auf den Diktator offenbar wie ein rotes Tuch wirkt, er sie überall herunterreißen lässt, geht der Minsker Historiker Wladimir Lachowski auf die Geschichte dieses und anderer belarussischen Staatssymbole ein. Die weiß-rot-weiße Flagge gehörte einst zur kurzlebigen belarussischen Volksrepublik. Die Flagge, wie auch das Wappen mit dem Ritter in Rüstung auf dem Pferd, verschwanden 1995, kurz nach dem Machtantritt Lukaschenkas, so schnell, wie sie 1991, nach dem Zerfall der Sowjetunion und der Gründung des Nationalstaats, eingeführt worden waren. Petra Stickow, Politikwissenschaftlerin in München, thematisiert, warum die Gefolgschaft für den langjährigen Herrscher erst so spät massiv bröckelte und worauf dessen Popularität beruhte. Sie konstatiert, dass es die geringen Unterschiede zwischen Arm und Reich sind, die die Menschen relativ zufrieden gemacht haben. Das Sozialgefälle ist in Belarus sehr viel geringer als anderswo auf der Welt. Belarus zähle zu den 10 egalitärsten Ländern. Beim Wirtschaftswachstum übertraf Weißrussland die Ukraine und auch Russland, ebenso bei den Pro-Kopf-Ausgaben für Gesundheit und Bildung. Es sei die Kombination aus niedrigen, aber regelmäßigen Lohn- und Rentenzahlungen, Vollbeschäftigung, einen vergleichsweise generösen sozialen Schutz der Bevölkerung und dem Verzicht auf Massenprivatisierung, die die Unterstützung für Lukaschenka bis 2015 erklärte. Doch der verließ sich nur beim ersten Mal, 1994, auf freie und faire Wahlen. Alle späteren Wahlen, insgesamt 5, wurden gefälscht. Belarus unter Lukaschenka lässt sich von Russland aushalten und bewahrt zugleich Distanz zu Moskau. Die Protestierenden beider Länder zeigen füreinander Solidarität und machen sich gegenseitig Mut. Wie und wann sich die innenpolitische Pattsituation in Belarus löst, weiß niemand. Nach der Lektüre des Doppelheftes Osteuropa werden Leserinnen und Leser den Fortgang der Ereignisse in die eine und auch andere Richtung sehr viel besser verstehen. Auch weil die Texte mit vielfältigem aktuellem Zahlen- und Kartenmaterial sowie aktuellen Fotos illustriert sind.
Sabine Adler war das über das Doppelheft der Zeitschrift Osteuropa zu Belarus, Nummer 10 und 11 2020, Titel Macht statt Gewalt, Schritte zur Freiheit oder Gewalt statt Macht, Repression, Schikane, Terror. 440 Seiten, 28 Euro.